ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, richtig. Die Welt atmet ein wenig auf. Der Status quo ist für den Moment gerettet. Ein Flächenbrand im Nahen Osten erstmal verhindert. Die Islamische Republik Iran hat es wieder geschafft zu überleben. Mit ihrer Strategie. Zündeln, brüsten, runterspielen, dementieren. In der Außenpolitik funktioniert das seit 45 Jahren. Auch durch Geiseldiplomatie. Was das genau ist, dazu später mehr. Nahid Taravi, eine iranischstämmige Kölnerin, sitzt seit fast 4 Jahren im Iran im Gefängnis.
Ich habe immer Angst um meine Mutter, aufgrund auch ihres gesundheitlichen Zustandes, aufgrund dessen, dass sie in einem sehr berüchtigten Gefängnis ist, aufgrund dessen, weil man das Regime nie vorhersehen kann.
Sagt ihre Tochter Mariam Klaren, mit der ich heute sprechen werde. Die Islamische Republik schürt Angst, auch nach innen. Dort sitzt nämlich der gefährlichere Feind des Regimes, das Volk. 81% der Bevölkerung sagen laut Umfragen Nein zum Regime der Islamischen Republik. Das weiß das Regime und tut alles, um zu überleben. Einsperren, vergewaltigen, niederschlagen, hinrichten. Erst vor wenigen Tagen wurde verkündet, der berühmte Rapper Tomoch Solehi soll hingerichtet werden. Eigentlich war er im November 2023 entlassen worden, postete dann aber ein Video, in dem er das Regime anprangerte und sich bei seinen Unterstützern bedankte.
Als erstes und vor allem möchte ich euch allen für eure Unterstützung danken. Nicht nur, weil ihr mich unterstützt habt, sondern alle, die euch in dieser Zeit gebraucht haben.
Wird sein Todesurteil die Menschen wieder auf die Straße bringen? Ich habe so viele Fragen und die stelle ich jetzt gleich unserer Iran-Korrespondentin Katharina Willinger in unserer neuesten Weltspiegel-Podcast-Folge Die Geiseln der Islamischen Republik Iran. Und jetzt bin ich auch schon mit Katharina verbunden. Sie sitzt in Istanbul, ist aber immer wieder im Iran für die ARD unterwegs. Hallo Katharina.
Hallo Nathalie.
Katharina, ich habe es gerade gesagt, es gibt ein Todesurteil für Tomoch Solehi. Er wird auch von seinen Fans, von den Menschen, die ihn unterstützen, als Sohn der Nation bezeichnet. Erklär uns, wer ist Tomoch Solehi eigentlich und warum wird er so genannt?
Also Tomoch Solehi ist ein Rapper, Anfang 30. Er ist relativ bekannt und erfolgreich im Iran. Bekannt auch eben, du hast es erwähnt, für kritische Texte, auch im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, die ja im Herbst 2022 losging. Und da veröffentlichte er auch wieder einen Song, unter anderem mit der Zeile, ihr Haar im Wind tanzen zu lassen, das war ihr Verbrechen. Also es war eine Anspielung, würde ich sagen, auf Jina Mahsa Amini, die Mitte September 22 ja starb nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Und er, also Tomoch Solehi, soll selbst auch auf die Straße gegangen sein, um zu protestieren. Und das alles hat ihm bei vielen Menschen sehr viel Anerkennung eingebracht. Also ein Sohn der Nation, sagen viele Iraner seitdem.
Wenn das Regime jetzt das Todesurteil ausgesprochen hat, ist es nicht auch gefährlich? Ich meine, gerade weil er so viele Unterstützer hat, gerade unter der Generation Z, die ja schon auf der Straße waren, warum macht das Regime das jetzt?
Also ich würde sagen, der Zeitpunkt ist einfach relativ gut. Ja, im Nahen Osten ist sehr viel los. Geopolitik ist oft viel wichtiger am Ende als Menschenrechte. Da werden wir vermutlich heute im Gespräch auch noch drauf zu sprechen kommen. Und gleichzeitig erhöht das Regime ja auch mit solchen Urteilen, wie auch im Falle von politischen Gefangenen, seine Verhandlungsmasse, also auch international im Umgang mit ausländischen Regierungen, zum Beispiel mit der Bundesregierung. Ich habe mich allerdings jetzt in den letzten Tagen nochmal umgehört. Viele im Iran, aber auch Beobachter außerhalb glauben, dass diese Strafe, die er ja auch anfechtet, umgewandelt werden wird in eine lange Haftstrafe eben. Du hast es angesprochen, weil wenn man so ein Urteil gegen jemanden, der noch dazu auch sehr bekannt ist und sich dann auch noch für das, was viele Menschen im Land ja ohnehin fordern, einsetzt. Wenn man den umbringt, dann kann man natürlich damit rechnen, dass es wieder zu großen Protesten kommt. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Regimes.
im Interesse des Regimes ist es ja auch permanent zu unterdrücken. Und ich glaube, es war am Morgen vor dem Angriff der Islamischen Republik Iran auf Israel, also am 13. April, als ich plötzlich aus Teheran und anderen Städten hörte, es steht überall die Sittenpolizei, so viel wie in den letzten Jahren noch nie, und nimmt Frauen mit, die kein Kopftuch tragen. Gibt es da einen Zusammenhang und warum geht das Regime gerade jetzt noch repressiver gegen die Bevölkerung vor?
Also in der Woche vorher war plötzlich angekündigt worden von einer regimenahen Nachrichtenagentur, dass es ab diesem besagten 13. April, das war glaube ich ein Samstag, dass es da wieder verstärkte Kontrollen geben soll. Die gab es aber immer. Also ich habe die auch davor bei meinen letzten Besuchen, ich war zuletzt Ende Februar, Anfang März dort und davor wiederum Ende Dezember. Und auch bei all diesen Besuchen habe ich immer gespürt, dass es die Kontrollen ja durchaus gibt, dass die Frauen beobachtet werden. Ich habe immer wieder gesehen, dass Autos angehalten werden. Einmal am Tadjic-Platz, kennst du ja selbst, der ist ja sehr belebt mit vielen mit Einkaufsmöglichkeiten, aber eben auch viel Verkehr. Da wurden die Frauen wirklich reihenweise rausgezogen. Und dass das jetzt nochmal verstärkt werden sollte, da haben viele schon nichts Gutes geahnt und dann ging es tatsächlich los. Und ich glaube, auch das, ähnlich wie im Fall von Tumaj Salehi, hat schon damit zu tun, dass man das jetzt ein bisschen einerseits ungestört machen kann, denn die große Weltpolitik überlagert viel. Und das habe ich ja selbst in meiner Berichterstattung auch festgestellt. Man berichtet dann in seinen Nachrichtenstücken, in denen man ja ohnehin sehr wenig Zeit hat, über diese Situation Iran-Israel, also wie sich dieser Konflikt zugespitzt hat nach und nach. Und dann ja auch, ja fast, muss man sagen, komplett eskaliert ist. Und dann fallen plötzlich diese Aspekte unter den Tisch, weil man die Zeit dafür einfach nicht mehr hat. Und ich glaube, deswegen ist es ein Teil des Kalküls des Regimes, dass man das macht. Und gleichzeitig zeigt man der Gesellschaft auch, übrigens, wir greifen hier weiterhin ganz hart durch. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Denn, das muss man ja auch betonen, viele Frauen, vor allen Dingen in großen Städten, in Teheran auch eben, der Hauptstadt, haben ihr Kopftuch eben seit den Protesten 2022 abgelegt und tragen das nicht mehr, trotz aller Strafen.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Du sagtest ja, du warst Anfang März im Iran. Wenn du so durch die Straßen läufst, wie begegnen dir die Menschen? Was fühlst du? Was strahlen die aus? Ist da noch so ein revolutionärer Geist? Spricht überhaupt noch jemand davon, von Sansenige Azadi, also dieser revolutionären Bewegung, die ja 2022 begonnen hat? Oder ist es alles vorbei?
Also auf der Straße an sich würde ich sagen, dass man über diese anderthalb Jahre seit Ausbruch der Proteste, der letzten großen Proteste, schon gemerkt hat, wie die Stimmung gekippt ist in Richtung, ich würde jetzt nicht sagen Hoffnungslosigkeit, aber es ist schon eine sehr große Depression zu vernehmen. Nicht nur bei Menschen, die wirtschaftlich von der ganzen Situation betroffen sind, sondern auch bei sehr vielen jungen Menschen. Ich glaube aber trotzdem natürlich, dass was geblieben ist, ist das Zeichen, dass viele Menschen gesehen haben im Herbst 2022 und darüber hinausgehend, dass es eine große Solidarität im Land unter der Bevölkerung gibt, aber eben auch ein gleiches Ziel, die Motivation mag unterschiedlich sein, aber ein gleiches Ziel, diese Islamische Republik eben nicht mehr an der Macht sehen zu wollen, die islamische Führung nicht mehr an der Macht sehen zu wollen.
Wir haben ja eine Außenministerin, die versprochen hat, eine feministische Außenpolitik umzusetzen. Kommt die in Teheran bei den Frauen an? Kann sie, also Annalena Baerbock, überhaupt etwas tun? Also hat die Bundesrepublik überhaupt Druckmittel in der Hand?
Also diese Druckmittel, die sind ein großes Thema, glaube ich, bei westlichen Regierungen. Man spricht ja immer wieder davon, wir erhöhen den Druck auf den Iran, wir üben ja Druck bei jeder Gelegenheit aus. Wenn wir dann als Journalisten aber konkret nachfragen, was sind das denn für Druckmittel, dann wird es da oft sehr dünn. Also dann kriegt man für mich zumindest oft keine befriedigende Antwort. Es bleibt dann oft sehr bei, ja, das muss man sagen, bei sehr harten Reden. Also das tut Annalena Baerbock ja, sie stellt sich schon hin und sie kritisiert auch, aber es fehlen dann oft die Instrumente, die politischen Mittel, den Iran auch dementsprechend unter Druck zu setzen. Das ist mir auch aufgefallen, als es 2022 darum ging, diese Fact-Finding-Mission, also eine Sonderkommission einzurichten innerhalb der UN, die quasi die brutale Niederschlagung des iranischen Regimes gegenüber den Protestierenden dokumentieren soll, also die Menschenrechtsverletzungen. Da fand ja Annalena Baerbock innerhalb der EU nur einen Mitstreiter. Island war das. Alle anderen haben gesagt, sie gehen da nicht mit. Und das ist schon sehr interessant. Ich glaube, es ist ein Problem innerhalb der europäischen Politik an sich, nicht nur ein deutsches Problem, dass man immer sagt, man baut Druck auf, aber dass man das eben nicht genug ausübt. Und ein Beispiel, was sehr oft ja angeführt wird von Beobachtern, aber auch von Aktivisten, ist, dass man ja beispielsweise weiter regen Handel betreibt mit der Islamischen Republik und dass man zum Beispiel die Revolutionsgarde, die ja für so viele Verbrechen im Iran, aber eben auch außerhalb verantwortlich ist, dass man die nicht hart genug sanktioniert. Immer einzelne Personen, aber man setzt sie eben nicht komplett beispielsweise auf die Terrorliste der EU.
Dieses Thema mit der Außenpolitik betrifft vor allen Dingen auch Mariam Klaren, die ich jetzt gerne zu uns ins Gespräch nehmen würde. Mariam erwähnte ich schon vorher kurz, sie ist die Tochter von Nahi Tarawi, die seit fast 4 Jahren im Iran im Evin-Gefängnis inhaftiert ist. Wir kennen uns, deshalb werden wir uns auch jetzt duzen und Katharina und Mariam kennen sich auch, deswegen duzen wir uns einfach alle. Mariam, danke, dass du heute dabei bist.
Hallo Nathalie, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
Mariam, wie geht es deiner Mutter Nahid?
Ja, wie geht es meiner Mutter? Du hast es gerade schon gesagt, nachdem sie nun fast 4 Jahre im Evin-Gefängnis ist, 69 Jahre alt ist und zu Unrecht inhaftiert ist. Also gesundheitlich ist die Situation meiner Mutter wirklich sehr besorgniserregend. Diverse Bandscheibenvorfälle, Bluthochdruck, Diabetes. Einfach nach 7 Monaten Isolationshaft, die sie die ersten 7 Monate ausgesetzt war und jetzt diese seit über 3 Jahren andauernde Drucksituation, helfen nicht gerade einer Dame in dem Alter. Aber mir ist es auch immer wichtig, dazu zu erwähnen, dass trotz aller Bemühungen der Islamischen Revolutionsgarde, der Geheimdienst von denen hat sie verhaftet, sie es nicht geschafft haben, sie mental zu brechen.
Wie kommunizierst du mit ihr? Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du sie anrufen? Hat sie ein Handy? Wie läuft das?
Nein, ich kann sie natürlich nicht anrufen und sie hat auch kein Handy im Gefängnis. Das wäre sehr schön, weil dann würde sie zumindest Zugang zu unabhängigen Medien haben. Sie befindet sich ja im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses, wo ausschließlich weibliche politische Gefangene festgehalten werden, circa 60 an der Zahl. Und innerhalb dieses Frauentrakts gibt es ganz klare Telefonierregeln und die besagen im Augenblick, das kann sich auch ändern, dass die Frauen 5-mal die Woche mit ihren Familien telefonisch Kontakt aufnehmen können. Das heißt, so habe ich die Möglichkeit, an 5 Tagen die Woche mit meiner Mutter zwischen 15 und 20 Minuten zu telefonieren. Und das tue ich auch.
Sie sitzt ja dort zusammen mit anderen politischen Gefangenen, unter anderem der Nobelpreisträgerin Nagias Mohammadi. Stützen und unterstützen sich die Frauen gegenseitig? Kannst du uns die Stimmung, die da in dieser Zelle ist, uns ein bisschen beschreiben?
Also zunächst einmal merkt man schon, wie absurd das ist, ne? Eine Friedensnobelpreisträgerin, das heißt, Nagias Mohammadi hat die höchste politische Auszeichnung bekommen, wird in der Welt mit Awards ausgezeichnet und die Islamische Republik Iran bestraft sie für ihre Arbeit mit Gefängnis. Aber Nargis ist nur ein Sinnbild dessen, was wir im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses sehen. Es wird auch die Evin-Universität genannt, weil da wirklich die, ja, ich sag mal salopp, Besten der Besten des Landes inhaftiert sind. Dort sind Journalistinnen. Dort waren bis vor kurzem eine Gruppe von Umweltschützerinnen, die zum Glück jetzt freigekommen sind. Dort sind Künstlerinnen, Andersdenkende, Baha'is, Christen. Und die Stimmung ist, ich sag mal, sehr respektvoll, sehr große Solidarität, sehr großer Zusammenhalt. Ein Beispiel dafür ist, vor einigen Wochen haben zum Beispiel alle Frauen im Evin-Gefängnis zu einem eintägigen Hungerstreik aufgerufen, um gegen die Hinrichtungswelle zu protestieren. Das heißt, meines Erachtens ist der Frauentrakt des Evin-Gefängnisses ein sehr konzentrierter Ort, wo sehr wichtige politische Arbeit geschaffen wird und entsprechend ist auch die Stimmung.
Ich habe vorher schon erwähnt, nachher werden wir Geiseldiplomatie erklären. Du weißt am besten, was Geiseldiplomatie bedeutet. Erklär's uns.
Ja, Geiseldiplomatie, wie das Wort schon sagt, eine Geiselnahme, das glaube ich, kennt jeder. Nur ist man das gewohnt, dass Geiselnahmen seitens einer Terrororganisation, seitens einer militanten Gruppierung stattfindet. Wenn wir von Geiseldiplomatie sprechen, dann findet diese Geiselnahme von einem Staat statt, in dem Fall die Islamische Republik Iran. Und die Islamische Republik Iran betreibt schon seit ihrem Bestehen die sogenannte Geiseldiplomatie. Das heißt, sie nehmen ausländische Staatsbürger oder sogenannte doppelte Staatsbürger fest und benutzen sie als Verhandlungsmasse, / Faustpfand gegenüber Verhandlungen mit dem anderen Land, in unserem Fall Deutschland. Und warum sage ich, die betreiben das schon seit 45 Jahren? Kurz nachdem die Islamische Republik Iran ausgerufen worden ist, 1979, haben sie bereits Diplomaten der damals noch im Iran tätigen US-Botschaft als Geiseln genommen und wollten im Gegenzug den Schah vom Iran, der ins Exil geflüchtet war, zurückhaben. Das heißt, da hat man das erste Mal gesehen, wie die Islamische Republik Iran mafiös mit solchen, ich sag mal, diplomatischen, wirklich diplomatischen, in Anführungsstrichen, Bemühungen versucht, Zugeständnisse zu bekommen. Und ich selber bin jetzt seit 3,5 Jahren in diesem Thema unterwegs. Und seitdem ich mich mit dem Thema befasse, war ich selber Zeugin mehrerer solcher sogenannten geiseldiplomatischen Deals. Ich möchte zwei Beispiele anbringen. Im März 2022 ist die britisch-Iranerin Nazanin Zaghari Ratcliffe und der Brite Anousheh Ashoori nach mehreren Jahren Haft im Iran freigekommen. Und im Gegenzug hat Großbritannien 400 Millionen Pfund freigegeben, die noch alte Schuld waren, die angeblich, ich kann nicht genau inhaltlich darauf eingehen, aber es war wohl eine alte Schuld. Das heißt, Nazanin und Anousheh sind festgenommen worden, damit diese 400 Millionen gezahlt werden. Ein weiteres Beispiel haben wir letztes Jahr im Mai 2023 erlebt. Dort kam der belgische Staatsbürger Olivier van der Kassel frei und im Gegenzug wurde ein in Belgien verurteilter mutmaßlicher Terrorist, Assadullah Assadi, der in einem unabhängigen Gerichtsverfahren in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, wurde freigelassen und im Gegenzug kommt Olivier frei. Mit Olivier allerdings muss man dazu erwähnen, noch zwei österreichische Staatsbürger und ein dänischer Staatsbürger. Das heißt, auch da hat die Islamische Republik Iran durch einen Deal es geschafft, seinen eigenen Agenten wieder freizupressen. Und es würde jetzt sehr viel Zeit einnehmen, wenn ich die weiteren Beispiele, die ich gerne aufzählen würde, aber es lässt sich mit den USA so weiterführen. Wir haben solche Deals mit Frankreich gesehen. Und ja, das ist die Geiseldiplomatie, die die Islamische Republik Iran seit Jahren erfolgreich führt.
Mariam, deine Mutter Nahed hat ja zwei Pässe. Das Auswärtige Amt warnt der Doppelstaatler vor einer Einreise in die Islamische Republik Iran und weist nachdrücklich auf die besonderen Risiken eines Iran-Aufenthalts hin. War das Nahed bewusst und was kann die Bundesregierung überhaupt machen?
Also ich muss unbedingt dazu erwähnen, weil ich das oft gesagt bekomme, ja, aber warum hatte denn deine Mutter überhaupt beide Staatsbürgerschaften? Es ist wichtig zu wissen, dass der Iran niemanden aus der Staatsbürgerschaft entlässt. Das heißt, unser eins, die im Iran geboren sind, oder unsere Väter, die Iraner, sind automatisch Iraner. Ich bin automatisch, obwohl ich noch nie im Iran war und mich als deutsche Staatsbürgerin sehe, im Augen des islamischen Regimes eine doppelte Staatsbürgerin. Zum anderen, nein, das war natürlich meiner Mutter nicht bewusst. Da kann man jetzt sagen, warum hat man sich nicht mehr damit auseinandergesetzt? Das ist auch etwas, ja, darüber können wir sprechen, wenn sie frei ist und sie vielleicht dazu selber befragen. Aber ich erinnere mich noch ganz gut daran, als meine Mutter im Oktober 2020 festgenommen worden ist, kam kurz danach, im November 2020, erstmalig diese Warnung vom Auswärtigen Amt, wo es hieß, wir raten von Reisen in den Iran ab. Es könnte sein, dass Doppelstaater festgenommen werden. Jüngst ist dies geschehen im Oktober 2020. Das heißt, an der Stelle war auch eine ganz klare Verlinkung zu dem Fall meiner Mutter. Und seitdem ist die Situation immer mehr eskaliert und eskaliert. Und jetzt haben wir diese Reisewarnungen. Wenn du mich fragst, was kann die Bundesregierung machen?
Und ob du auch zufrieden bist mit der Arbeit der Bundesregierung bisher. Haben sie sich genügend eingesetzt?
Weder als Aktivistin noch als Betroffene bin ich natürlich zufrieden, wobei ich ganz klar die UN-Fact-Finding-Mission, die eben Katharina auch schon erwähnt hat, als ein sehr positives Beispiel für eine Handlung, die seitens Deutschland initiiert wurde, beurteilen würde. Wenn ich aber jetzt den Fall meiner Mutter betrachte, feministische Außenpolitik betrachte oder grundsätzlich unsere Iran-Politik betrachte, ist das natürlich in keinster Weise zufriedenstellend. Die Islamische Republik Iran betreibt diese Geiseldiplomatie seit Jahrzehnten. Wir haben eben länger darüber gesprochen. Seit Jahrzehnten lassen sich die westlichen Regierungen darauf ein. Es finden immer wieder einzelne Deals statt und motivieren damit das islamische Regime, weitere Geiselnahmen zu tätigen. Es gibt in keinster Weise ein koordiniertes Handeln auf EU-Ebene beispielsweise. Wir haben mehr als 16 EU-Staatsbürger und die Dunkelziffer ist immer viel höher, die im Iran inhaftiert sind. Es findet keine Koordination auf EU-Ebene statt. Es findet kein Druck statt, wo man Druck ausüben könnte. Wir haben ja nun mal ein diplomatisches Verhältnis zur Islamischen Republik Iran. Zweimal war meine Mutter in einem längeren Hafturlaub. Und das rechne ich dem Auswärtigen Amt an der Stelle hoch an, dass die das mit verhandelt haben. Bin aber auch der festen Überzeugung, das wäre nicht passiert, wenn nicht der Druck der Medien, der Druck der Zivilgesellschaft und der Druck von Menschenrechtsorganisationen auf ihren Schultern lasten würde. Zweimal schaffen sie es, meine Mutter in einen Hafturlaub, in einen sogenannten Hausarrest zu versetzen. Und zweimal gibt es keine Exit-Strategie. Es wird nicht zu Ende gedacht. Und in dem Moment, wo wieder das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Regime sich verschlechtert aus den Augen des Regimes beispielsweise, wird das auf dem Rücken meiner Mutter ausgetragen. Auch da ist die UN-Fact-Finding-Mission etwas, was ich erwähnen muss. Meine Mutter war zuletzt zwischen Januar und Februar diesen Jahres in einem medizinischen Hafturlaub mit einer elektronischen Fußfessel. Sie durfte 1000 Meter ihre Wohnung nicht verlassen, also 1000 Meter Entfernung, und muss in dem Moment wieder ins Gefängnis rein, wo Annalena Baerbock sich für eine Verlängerung der genannten UN-Fact-Finding-Mission einsetzt. Und so sehr ich es Annalena Baerbock anrechne, dass sie sich für die UN-Fact-Finding-Mission einsetzt, zeigt das aber auch, wie schwach die Bundesregierung gegenüber eines Regimes, wie das im Iran ist, dass das Regime, ohne mit der Wimper zu zucken, beim kleinsten Agieren der Bundesrepublik die Rache an Nahi Taghavi nimmt. Und meines Erachtens reagiert die Bundesrepublik nur, und das ist nicht nur auf Annalena Baerbock zurückzuführen oder auf Olaf Scholz. Wir haben das auch in der vorherigen Legislaturperiode gesehen, in der meine Mutter festgenommen worden ist. Es ist ein insgesamt, ich benutze mal absichtlich das Wort rumeiern, rumtänzeln der westlichen Regierungen, insbesondere der Bundesrepublik, gegenüber einem mafiösen, autoritären, diktatorischen Regime, das nicht nur Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Land führt, sondern auch deutsche Staatsbürger als sogenanntes Faustpfand einsetzt. Und das mache ich der Bundesrepublik zum Vorwurf.
Sag mal, Katharina, weißt du, wie viele deutsche Staatsbürger gerade im Iran im Gefängnis sind und was widerfährt Doppelstaatlern bei der Einreise am Flughafen zum Beispiel?
Also diese Frage nach der Anzahl, die stellen wir in regelmäßigen Abständen auch immer dem Auswärtigen Amt in Berlin. Und in regelmäßigen Abständen bekommen wir den Hinweis, dass sie das aus Sicherheitsgründen uns nicht mitteilen dürfen, was auch immer das heißt. Und zuletzt, die konkreteste Info, die ich habe, es ist im niedrigen einstelligen Bereich. Kann man sich jetzt überlegen. Also alles quasi bis 9, niedriger Einschlägebereich, 3, 4 Leute. 2 kennen wir, Nahi Taghavi und Shamshid Sharmat. Ein weiterer Fall ist mir indirekt bekannt. Das ist kein doppelter Staatsbürger, soweit ich weiß. Also das sind die Zahlen, mit denen wir arbeiten. Und immer wieder hören wir von Festnahmen, oder Festnahmen ist vielleicht auch zu viel. Man wird festgehalten vorübergehend für eine halbe Stunde, Stunde, manchmal auch länger, und befragt am Flughafen. Es gibt verschiedene Fälle. Zuletzt gab es ja auch den Fall eines iranischstämmigen deutschen Friseurs, der dann, ich glaube, vergangenen Herbst, ist es schon so lang her, wieder ausgereist ist, geflohen ist aus dem Iran, nachdem er unter Hausarrest gesetzt worden war. Also da gibt es verschiedene Fälle, und es gibt eben auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, beziehungsweise der dringende Appell, nicht mehr nur an Doppelstaatler mittlerweile, sondern generell an deutsche Staatsbürger, nicht in den Iran zu reisen. Das wurde jetzt in den letzten Wochen noch mal zusätzlich verschärft.
Ich würde gerne noch eins hinzufügen, Nathalie. Der Aspekt, auch, was kann die Bundesregierung tun? Uns muss auch bewusst sein, dass meine Mutter Nohi Tarawi nur noch wegen ihrer deutschen Staatsbürgerschaft festgehalten wird. Das heißt, die deutsche Staatsbürgerschaft wird ihr in dem Augenblick zum Verhängnis. Und spätestens dann, wenn jemand aufgrund seiner Nationalität als Erpressungsmittel mit dem für das Zweitland, also in unserem Fall Deutschland, eingesetzt wird, ist es eine Pflicht der Bundesregierung, alles in seiner Macht Stehende zu tun. Meine Mutter ist nicht wegen Drogenhandel, Mord, Diebstahl oder sonstiges in einem Drittland festgenommen worden. Sie ist eine politische Gefangene der Islamischen Republik Iran. Und wenn wir von wertebasierter Außenpolitik sprechen, feministischer Außenpolitik sprechen, kann sie genau dann angewendet werden.
Jetzt ist deine Mutter seit fast 4 Jahren im Gefängnis. Wie muss ich mir das vorstellen als Tochter? Wann warst du voller Hoffnung und wann dachtest du, du siehst sie nie wieder? Wie zuversichtlich bist du überhaupt, dass deine Mutter freikommt?
Also so verzweifelt, dass ich Angst hatte, sie nie wiederzusehen, war ich noch nie, zum Glück. Ich bin oft voller Hoffnung. Ich bin vor allen Dingen dann voller Hoffnung, wenn ich sehe, wie die Menschen im Iran sich gegen dieses Regime stellen. Wenn ich sehe, dass in den Medien darüber berichtet wird und wenn ich konkrete Entwicklungen im Fall sehe. Ich war tatsächlich im Januar diesen Jahres, als sie mit der elektronischen Fußfessel entlassen worden ist, voller Hoffnung, dass das die letzte Stufe ist. Weil wir haben jetzt auch ein paar Mal in dem Podcast gerade über Nozanin Zaghari-Ratcliffe gesprochen. Bei Nozanin Zaghari-Ratcliffe war die elektronische Fußfessel die letzte Stufe vor ihrer endgültigen Freilassung. Sie war 1 Jahr lang mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest. Das heißt, ich hatte schon die Hoffnung, dass das jetzt ein sehr wichtiger und großer Schritt in Richtung Freiheit ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell wieder zurück ins Gefängnis muss, nach 49 Tagen. Also das sind so die Momente, wo ich natürlich voller Hoffnung bin. Und im Großen und Ganzen, ich muss es aber betonen, glaube ich fest daran, dass meine Mutter am Ende nicht die 10 Jahre im Evin-Gefängnis verbringen wird. Meine Mutter wird dieses Jahr im Sommer 70 und ich denke immer in Meilensteinen. Und ich glaube fest daran oder hoffe und wünsche und werde alles daran setzen, dass sie ihren 70. Geburtstag nicht im Evin-Gefängnis verbringen muss.
Mariam, vielen Dank dir. Ganz viel Kraft noch, für deine Mutter weiterzukämpfen. Vielen Dank, Katharina. Danke euch beiden, dass ihr uns diese ganzen Informationen mitgegeben habt.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Die Geiseln der Islamischen Republik Iran. So, und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch, nämlich ein neuer BR-Podcast mit dem Namen Die Entscheidung. Darin geht es um Entscheidungen, die dafür sorgen, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. In den neuesten Folgen geht es ganz aktuell um die AfD. Aufgezeichnet wurde unser Weltspiegel-Podcast am 2. Mai 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Produziert haben Michael Heumann und Sigrun Konert. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.